Radio Zusa.
Der Frankenkönig Karl war es, der das Fundament für das heutige
Sie
Deutschland
legte. Wir können die Gegenwart legte. Nicht verstehen, wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen.
Er gliederte Bayern, das gerne selbstständig geworden wäre, fest in sein Reichsdeutschland. Dasselbe tat er im Osten mit den Widerstrebern.
Als Otto auch noch den Thron von Karl den Großen und der Löwe von Angesicht zu Angesicht.
In dieser Nacht legt sich Stalin gegen 3 Uhr hin. Die Ordonnanz wird wie immer streng dafür sorgen, dass er nicht gestört wird. Im Frieden schläft er ein, aber geweckt wird er doch eine Stunde später im Krieg.
Ich begrüße Sie, wo immer Sie auch eingeschaltet sind, zu einer weiteren Sendung im Elb-Pilgergespräch bei Ihrem Bürgerrundfunk Radio Radio Zusa und verantwortlich für diesen Beitrag Irene Rosenthal. Ich sage ganz herzlich guten Morgen. Themen passieren lassen, wie die flotte Lotte, anstatt immer alles genau zu betrachten und nachzubröseln. Einfach passieren lassen und dennoch zum Kernpunkt kommen. Was bei Äpfeln oder Kartoffeln so prima durch eine spezielle Trichteröffnung reingeschoben und als Reibegut unten herauskommt, eben passiert wird, ist für die Beschreibung von nachfolgendem Thema im übergeordneten Sinne eine passable Gangart, ein Thema zu beschreiben. Aber hören und entscheiden Sie selbst. Ein Thema sich verändernde Standpunkte und Ausblicke in luftiger Höhe, Wasser bis hin zu geografisch Entfernungen von über 800 Kilometer in den europäischen Raum hinein. Wasser, Gewinnung, Verwendung und das Klima. Wie kann man diesen Standpunkt am besten einnehmen? Die Reise beginnt von Lüneburg aus und geht nach Landeck, Zams, Heidelberger Hütte, Jamtalhütte, Bieler Höhe, Silvretter Stausee. Ich bin in Österreich. Ich sitze morgens um 6 Uhr auf der Stauseemauer des Silvrettersees in 2100 Meter Höhe. Es ist kühl, mein Rucksack ist gepackt, bevor ich zur nächsten Hütte aufbreche. Schaue ich in die Bergkulisse, an der Grenze zwischen Vorarlberg und Tirol. Die Gletscherlandschaft ist von 3000er umgeben, wie dem Piz Buin, einige Meter neben dem Silvretter Stausee, der 2400 Meter Haushalte mit Strom versorgt, ist ein begehbares und interaktives Projekt erstellt worden, das den geografischen Überblick über Europa darstellt. Spanien, Frankreich, Italien und der Blick weitet sich in den Norden Europas. Dargestellt ist die Wasserscheide der Alpen. Mit dem Finger tippe ich auf die Tasten und sehe den Ursprung und Verlauf der europäischen Flüsse, den Rhein, den Po und seinen Weg durch Italien, die Donau und die Elbe als die größten Flüsse. Der Rhein entspringt in den Schweizer Alpen und hat eine Länge von 1230 Meter und seine Mündung liegt in der Nordsee. Industrielle genutzte Wasserstraße für Binnenlogistik und an seinen Ufern liegen Industriehäfen am Oberrhein. Kraftwerke sind entlang des Mittellaufs verwirklicht worden. Ökologie- und Naturreservate unterteilen ihn. Abschnitte mit renaturierten Uferbereichen, Naturschutzgebiete entlang der Auen- und Rheinarmen. Allerdings wird häufig von bedenklichen Belastungen in stark befahrenen Bereichen gesprochen. Bauliche Maßnahmen sind Dämme je nach Notwendigkeit, Rheinkilometer, Sperrwerke, Staustufen, Hochwasserschutz und Kanalbau. Der Rhein als Grenze historisch, zeitweise als politisch und wirtschaftliche Grenze, heute eher als europäischer Binnenraum mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Dem Po wird als Quelle die Kottischen Alpen zugeschrieben, an der italienisch-französischen Grenze. Er ist mit 652 Kilometer Länge der längste Fluss Italiens. Und die Donau wiederum hat eine Länge von 2850 Kilometer und ist der längste Fluss Europas. Und seine Quelle im Schwarzwald, Deutschland und von zahlreichen Zuflüssen wie Isar, Lech und Iller und innen aus den Alpen gespeist. Mündung ins Schwarze Meer. Industriell genutzt und wichtige Binnenverbindung. Wasserkraftwerke an seinen Ufern in Österreich und Ungarn. Industriehäfen, zum Beispiel in Belgrad, Novi Sad. Ökologie- und Naturreservate, zahlreiche Naturschutzgebiete entlang der Donau mit europäischen Schutzmaßnahmen in Projekt Natura 2000 eingebracht. Das Flussdelta im Donaudelta ist besonders biodivers. Und die baulichen Maßnahmen wären Stauwerke, Ufersanierungen, Hochwasserschutzprojekte. Grenzen, Naturlandschaft. Die Donau bildet teilweise natürliche Grenzräume, zum Beispiel zwischen Ländern. Dennoch existiert hier eine wichtige grenzüberschreitende Infrastruktur. Und die Elbe hat ihre Quelle im Riesengebirge. Ist eine Länge mit 720 Kilometer, teilt sie sich mit dem Rhein die Mündung in die Nordsee. Im böhmischen Gebirge liegt die Quelle und eben in der Nordsee die Mündung. Industriell genutzt, sie war einst wichtiger Transport- und Wasserstrom. Hafen und Hamburg als zentraler Logistikplatz. Mit dem Bau des Elbe-Seitenkanals wurde der Gütertransport stärker auf die offene Wasserstraße des Westens verlegt. Auch hier Naturreservate, Elblandschaften sind bedeutend, aber viele sedimentäre und pflanzliche Lebensräume durch Belastungen beeinträchtigt. Schutzgebiete sind vorhanden. Bauliche Maßnahmen, Deiche und Sperrwerke, Hochwasserschutz, Uferstabilisierung, Elbwasserqualität, Projekte wurden aufgrund von hoher Verschmutzung eingeleitet. Fluss als Grenze, historisch als Grenzfluss, zum Beispiel zwischen Preußen, Deutschland und Tschechien.
As I went a-walking one morning in June to view the fair fields and the flowers in bloom, I spied a pretty fair maid, she appeared like a queen, with her costly fine robes and her mantle so green. Says I, my pretty fair maid, won't you come with me? We'll both join in wedlock and married we'll be. I will dress you in rich attire, you'll appear like a queen, with your costly fine robes and your mantle so green. Says she, now my young man, I must be excused, for I'll wed with no man, so you must be refused. To the green woods I will wander, to shun all men's view, for the boy
Die Alpen bilden einen zentralen Bestandteil der europäischen Hauptwasserscheide, die das Wasser des Kontinents in verschiedenen Meeresbecken teilt, zum Beispiel Atlantik, Nord- und Ostsee, sowie zum Mittelmeer und Schwarzen Meer. Die Alpen sind ein gigantisches Süßwasserreservoir, die Europas Flüsse speisen. Soweit der Blick am Silvrettersee. Ich erinnere mich an eine andere Tour über St. Anton hinauf zur Valuga in 3000 Meter Höhe. Hier wird auf 2500 Meter ebenso ein Wasservorrat betrieben. Der See hat jedoch eine ganz andere Nutzung. Über das Jahr wird das herabfließende Wasser in einem großen Becken gesammelt, um es dann zur Wintersaison ab Oktober als Vorratsspeicher für die Schneekanonen zum immer später einsetzenden Schnee genutzt. Steigt man aus dieser Höhe wieder runter in die Ebene, so berichten Einheimische, muss der Wassersport zu Zeiten geringeren Wasserstandes eingestellt werden. Nicht alles Wasser, was oben fließt, kommt auch unten an. Aber das Bedenken eines stetig geringer werdenden Wasserflusses von den Gletschern ist seit Jahrzehnten zu beobachten. Die Gletscher schmelzen im rasanten Tempo. Ich reise zurück und plane eine Reise an die Oder. Mein erster Stopp gilt dem Labor für Wasseranalysen in Bad Saarow in Brandenburg. Angegliedert ist dieses Labor als Außenstelle des Fachgebiets Gewässerökologie unter der Leitung von Professor Dominik Martin Kreuzburg in Cottbus. In einem sehr gewässerreichen Einzugsgebiet, das über Fließe und Kanäle verbunden ist, untersucht auch ein Klimakat, der als flexible Forschungsstelle zu bestimmten Zeiten in den Seen seine Wasseruntersuchung vornimmt, den Zustand der Gewässer. Frau Dr. Ruhig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut und hat Zeit für mich. Hört es jetzt am Namenszug, Ruhig ist nicht eingedeutscht, sondern es bleibt der schweizerische Sound dabei.
Ja, also ich habe in der Schweiz zu studieren angefangen, bin dann für meine Doktorarbeit in die USA, habe da auch einen ersten Postdoc gemacht, dann wieder zurück in die Schweiz, in den französischen Teil und dann von da hierher.
Okay, also gleich mal zu den Aufgaben kommen. Was sind denn die Aufgaben der Gewässerökologie?
Und es gibt angewandte Gewässerökologie, das sind dann so Sachen wie zum Beispiel Renaturierungen, wie können wir der Natur wieder mehr Raum geben in Relation zu Wasser. Und dann gibt es die Seite, wo ich eher tätig bin und das sind so die Grundlagenforschung. Ja, wie soll so ein Gewässer dann überhaupt natürlicherweise funktionieren? Weil wir Menschen, wir sind sehr ans Wasser gebunden, wir lieben es. Also Sie können wahrscheinlich ganz viele Leute fragen und die sagen, oh ja, so ein Grundstück am See wäre schon schön oder eben am Fluss oder so. Das heißt, wir sind sehr ans Wasser eigentlich gebunden und haben uns das Wasser womöglich auch zunutze gemacht. Das heißt, wir haben einen großen Einfluss auch auf die Ökosysteme gehabt. Das heißt, zu wissen, wie die eigentlich funktionieren sollten, ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Es geht um den ökologischen Zustand und zu den Aufgaben gehören ja wahrscheinlich auch Messtermine. Wäre das jetzt ein Faktor, der da eine Rolle spielt? Probeentnahmen aus den Gewässern, nur aus den Seen oder auch aus den Flüssen?
Also grundsätzlich, wenn es einfach um so das Monitoring geht, ein großes Thema natürlich ist die Wasserrahmenrichtlinie von der EU, dann machen das eher das Landesamt für Umwelt, Brandenburg zum Beispiel, oder die verschiedenen Staaten haben ihre eigenen Landesämter. Wenn es jetzt um uns geht, wir haben mehr Forschungsprojekte. Ein Beispiel einfach, um es zu nennen, das war groß in der Presse auch, ist dieses Fischsterben in der Oder vom Sommer 2022. Und da hat es nachher eine Sonderuntersuchung gegeben, die vom Bund für Naturschutz, vom BfN, unterstützt wird. Und das ist zusammen mit den IGB und anderen Partnern zu schauen, wie hat es zu dieser Katastrophe geführt, wie können wir ein Frühwarnsystem entwickeln, was ist die Erholung von dem ganzen Ökosystem und so weiter. Solche Sachen sind eher, wo wir dann von der Forschung her reinkommen. Dazu möchte ich noch sagen, also wenn es zu Monitoring kommt, machen wir das zwar schon, auch, weil so Langzeitdatenreihen in Ökosystemen, die sehr dynamisch sind, wie zum Beispiel Flüsse. Wer schon mal einen Fluss über ein Jahr beobachtet hat, weiß, irgendwann hat es höheren Abfluss, irgendwann hat es tieferen Abfluss. Und diese Dynamik ist ganz natürlich für ein Fließgewässer. Aber es macht es natürlich fürs Monitoring schwer. Man kann nicht sagen, hoches Wasser ist schlecht, tiefes Wasser ist gut und so weiter. Das ist eine normale Dynamik. Und dann hier an unserem Fachgebiet haben sie seit 30 Jahren verschiedene Seen hier in der Umgebung, vor allem Seen, dann alle zwei Monate mal beprobt.
Wie stark sind denn die Zuflüsse für neu entstehende Seen wie der Cottbuser Ostsee oder Cottbus der Ostsee? Das ist ja ein werbeträchtiges Ereignis für ein ehemaliges Kohleabbaugebiet, wie sie die Lausitz ja zum Beispiel in Welsow, aber auch Senftenberg kennt.
Also gerade in Brandenburg hier sind die Zuflüsse vielleicht eher klein, schmaler, so würde ich jetzt das mal sagen. Wenn wir uns das zum Beispiel, eine Art das anzuschauen, ist zu schauen, wie viel Wasser fließt rein und was ist der Volumen vom See. Und da kann man ja prozentual sagen, das dauert dann Jahre, bis sich das ganze Wasser einmal ausgetauscht hat. Und das ist so, wir sagen dem Water Residence Time, also die Aufenthaltszeit des Wassers. Und das kann von See zu See verschieden sein. Das kann sogar hier im Scharmützelsee, das Nordbecken und das Südbecken haben unterschiedliche Zeiten, weil Der Zufluss ist an der Südostecke und der Abfluss an der Südwestecke. Das heißt, es fließt gar nie durch den ganzen See durch. Das heißt, deshalb ist es zum Beispiel anders wie so ein Bodensee oder ein Genfersee, wo wirklich auf der einen Seite vom See fließt es rein, auf der anderen fließt es wieder hoch und dann gibt es so einen Fluss durch. Und dann kann der Zufluss natürlich mehr oder weniger Einfluss auf den See nehmen.
Ist das Beispiel Cottbus ein Beispiel für unterirdischen Zufluss, oder?
Also den Ostsee, den haben sie ja, glaube ich, jetzt vor einem Jahr war denn voll. Also das war, glaube ich, auch politisch und so ein Riesending, weil da mussten sie entscheiden, wie viel Wasser ist in der Spree, ist da genug, dass wir können abzweigen können, um den See zu füllen und so. Ist das so ein künstlicher See? Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder auf die Wasserrahmenrichtlinie zurückgehen, da gibt es Regeln, die für natürliche Seen sind und Regeln, die für künstliche Seen sind, wie eben zum Beispiel Bergabbauseen. Und das heißt, da gibt es leicht unterschiedliche Regeln, was auf diesen Seen gemacht werden darf. Zum Beispiel etwas, was Photovoltaik, das ist etwas, was jetzt in letzter Zeit aufgekommen ist, dass man die auch auf Gewässer setzen könnte, darf man im Moment nur auf künstlichen Gewässern machen. Weil es einfach wieder einen riesen Einfluss, nimmt man an, auf die Seen hat. Der Cottbuser Ostsee ist auch von anderen Seen ein bisschen unterschiedlich. Für so eine Fläche würde man eher einen tieferen See erwarten. Aber sagen wir mal, mindestens die Hälfte gilt als Flachsee, der ist nicht mehr als 3-4 Meter tief. Und das hat er nur einige Stellen, die ganz tief sind. Aber anders als so von natürlichen See sind die nicht in der Mitte, sondern irgendwo am Rand. Und deshalb ist es jetzt auch ganz interessant und unsere Fachgruppe arbeitet jetzt an einem Projekt, um die ökologische Qualität oder Potenzial, sagt man bei künstlichen Seen, zu erforschen, um zu schauen, was für Makrophyten haben sich angesiedelt, was für Makroinvertebraten, also das sind die wirbellosen Tiere, die auf dem Sedimentboden leben. Und dann hat es eine andere Gruppe, die schaut sich die Fische an. Das heißt, das wird jetzt so über die Zeit verfolgt, wie entwickelt sich der See, wie ähnlich ist er, was wir von einem natürlichen See erwarten würden und so weiter. Das heißt, das ist ein großes Fragezeichen eigentlich noch im Moment.
Ich betrete das Labor der Außenstation des Lehrstuhls für Gewässerökologie in Bad Saro, in dem die Wasserproben analysiert werden. Frau Dr. Rückert gibt den anwesenden Studierenden Anweisungen, auf welche Substanzen hin das Wasser untersucht werden soll. Auch eine Gelegenheit nachzufragen, wie lange ein solches Studium dauert. Ich treffe auf Tobias.
Wenn man vielleicht in eine Richtung erst gegangen ist und dann noch merkt, es wird nichts, aber wir sind sehr breit aufgestellt, also da ist noch alles in alle Richtungen offen, genau.
Wohin würde das denn gehen? So, was ist Ihre Neigung? Was würden Sie heute sagen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich so noch nicht beantworten kann. Dadurch, dass wir halt alles kennenlernen, ist halt sehr vieles interessant. Und das Wichtige ist jetzt gerade so den Übergang zwischen der realen Arbeitswelt und dem, was man im Studium gemacht hat, weil Studium natürlich sehr, sage ich mal, vorlesungslastig ist. Und deswegen ist gerade das, was wir hier gerade machen, die praktische Arbeit, sehr wichtig, um dann mal wirklich die Brücke schlagen zu können zwischen dem, was man lernt und was dann in der tatsächlichen Welt auch gemacht wird.
Das Studium, erzählt Tobias, dauert mit der Masterarbeit durchaus 5 Jahre. Und dann folgt die Suche nach dem Arbeitsplatz. Die Stellenausschreibungen sind durchaus nicht breit gefächert. Aber Zukunftsängste hat Tobias nicht. Über die vielen Fläschchen, die ich auf dem Tisch stehen sehe, klärt mich Frau Dr. Rückert auf.
Was ist Ihre Aufgabe? Sie haben da schon so schöne Fläschchen in der Hand. Was ist Ihre Aufgabe?
Meine Aufgabe ist heute, den Studierenden im Praktikum beizubringen, wie man die Nährstoffe in Wasser bestimmt, gelöste Nährstoffe im Wasser. Mhm. Und wir haben heute schon die Phosphatbestimmung durchgeführt. Und jetzt fängt Caroline an mit der Ammoniumbestimmung.
Caroline ist die Studentin. Hallo Caroline. Okay, ich sehe jetzt hier so verschiedene Flächen, grün, rot, blau, mit einem Stöpsel bedeckt. Welche Bedeutung hat das?
Also die Farbe der Stöpsel ist jetzt egal. Aha, okay. Wichtig ist, wie viel Ammonium da drin ist. Und zwar haben wir hier eine Standardlösung, von der wir eine Verdünnungsreihe hergestellt haben. Und Sie sehen ja hier, wir haben 7 verschiedene Verdünnungen angesetzt und die brauchen wir für unsere Eichkurve.
Das sind dann sozusagen, Eichkurve ist das Primärelement an dem.
Ja, das ist dann das ist eine Kurve mit einer bekannten Ammoniumkonzentration. Und dann haben die Studierenden Wasserproben genommen. Das haben wir vor 2 Wochen gemacht vom Scharmützelsee. Und in der vorigen Woche haben sie Wasserproben aus der Dahme mitgebracht. Und die Proben waren eingefroren. Und heute wollen wir messen, wie viel Ammonium und wie viel Phosphat in dem Wasser gelöst ist.
Okay, und dann geht's los.
Bereits zum 7. Mal in diesem Jahr beteiligen sich die Mitarbeiter des Instituts an der langen Nacht der Museen und laden ein zu praktischem Handeln im Umgang mit Wasser, informieren und geben Einblicke in ihr Arbeitsleben. Kindgerecht wird dem Kleinen das Wirken des Wasserflohs Defi, die beeindruckende Welt von Natur und Wasser, nahegebracht.
Thank you.
Damit verlasse ich kenntnisreicher als zuvor das Institut, um das Passagiertransportschiff Helmut auf der Oder zu besuchen.
Ist es der Onkel Helmut, der mir gegenüber sitzt?
Nein, ist es nicht. Onkel Helmut ist mein Onkel gewesen und war hier auf der Oder der letzte Schleppkahn-Schiffer gewesen. Und ich bin als Kind mit ihm ab und zu noch mitgefahren, als er noch seine aktive Zeit hatte. Und da hat meine Affinität zum Fluss oder zur Schifffahrt begründet.
Man muss etliche Lizenzen machen, wenn man ein Schiff betreiben will. Haben Sie eine Ausbildung und welche Lizenzen mussten Sie machen, bevor Sie überhaupt hier so ein Schiff übernehmen konnten?
Da braucht man Patente für, die einen erlauben, diese Schiffe in der Größe und auch der Personenzahl zu befahren. Das ist ein sehr langer Weg, diese Patente zu erlangen. Das ist nicht so einfach wie eine Lkw-Fahrerlaubnis. Das dauert seine Zeit. Fahrenszeit, die man nachweisen muss, Ausbildung, die man nachweisen muss, Prüfung, die man machen muss. Dann hat man irgendwann das Patent in der Tasche.
Nun ist das ja noch kein Berufsziel. Also der erste Eindruck, den Sie hatten nur von der Schifffahrt, war durch Ihren Onkel geprägt oder ist durch Ihren Onkel geprägt. Aber man muss sich auch entschließen, dann so ein Schiff zu führen. Welche Gründe sprachen denn dafür?
Es ist ganz einfach. Irgendwann ist dieses Unternehmen ja gewachsen aus einer kleinen Struktur heraus. Wenn man Gäste befahren will auf der Oder, das sprich mehr als 12 Personen auf so einem kleinen Schiff haben möchte, dann braucht man dazu das Patent als Voraussetzung. Also war es für mich nicht strittig zu sagen, brauche ich ein Patent oder brauche ich kein Patent. Das ist genauso, als wenn ich einen Bus fahren will, muss ich einen Lkw-Führerschein haben, muss irgendwelche Nachweise dafür haben, dass ich in der Lage bin, auch mit Personen zu fahren. Und genauso ist das im Prinzip auf dem Fluss auch.
Also Personenbeförderungsschein nennt man das beim Busfahren, ne?
Genau, das ist in den Patenten beinhaltet, wenn Sie bestimmte Patente haben, dass Sie auch bestimmte Anzahl von Personen dann befördern dürfen.
Sie machen das schon längere Zeit und Sie haben ganz viele Eindrücke, vermute ich mal, die Sie auf dem Fluss während der Fahrt oder eben auch als Gast am Rande, am Ufer erleben. Was war eines vielleicht der schönsten Erlebnisse? Fangen wir mal so an.
Ach, das kann ich Ihnen gar nicht so einfach definieren. Es gibt immer wieder schöne Erlebnisse auf dem Fluss, wenn es das Licht ist zu bestimmten Jahreszeiten, ob es irgendwelche Tiere sind, die uns besuchen, die vielleicht nicht immer da sind, wie der Seeadler oder Menschen, mit denen man Kontakt hat, über den Fluss zum Kontakt gekommen ist. Das kann man gar nicht so klar sagen. Es gibt viele, viele schöne Erlebnisse.
Hat sich denn die Landschaft, also das Naturerlebnis, verändert im Laufe der Zeit?
Es ist einmal so, ich beobachte, dass sich Flora und Fauna immer entwickeln. Ich sehe jedes Jahr andere Tiere, die ich zum Beispiel vorher noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel ist hier seit 2 Jahren der Austernfischer mir begegnet, den ich zuvor nie gesehen habe, hier in unseren Bereichen. Etliche andere Tiere auch. Die Tiere, die gehen, die sieht man ja dann nicht. Also fallen sie demzufolge auch nicht so auf. Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass Flora und Fauna sich vervielfältigen. Allerdings wird es natürlich auch so sein, dass andere Tierarten dafür wieder gehen.
Fahren Sie eigentlich zu jeder Zeit? Ich meine, im Winter ist ja wahrscheinlich etwas weniger Verkehr.
Nein, wir sind eine reine Sommerschifffahrt, ein saisonales Unternehmen. Und in der kalten Jahreszeit fahre ich noch für andere Unternehmen Schiffe, wenn ich hier keine Präsenz habe und muss meine eigenen Schiffe ja pflegen und warten. Das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch.
Das heißt, Sie machen auch Warentransport?
Mit anderen Schiffen für andere Unternehmen, nicht mit meinen eigenen. Die Schiffe, die ich hier habe, diese beiden, die müssen im Winter überholt werden. Da sind viele Arbeiten zu erledigen. Das wird halt dann auch im Winter nicht langweilig.
Was transportiert man hier so auf der Oder?
Das geht ja hier nicht nur im Winter um die Oder. Auf der Oder wird eigentlich im Warentransport fast gar nichts gefahren. Das hat sich so im Laufe der letzten Jahrzehnte so stückweise entwickelt. Und Warentransporte werden auf den Kanälen und anderen Flüssen hier in Deutschland gemacht.
Das heißt also Elbe-Seitenkanal, der Rhein, die Donau.
Richtig, das ist die Elbe, das ist der Elbe-Seitenkanal, Mittellandkanal, Rhein etc. Alles, was sich so in den westlichen Lagen befindet. Und die Elbe ist auch relativ schwer befahrbar, genau wie die Oder durch Niedrigwasser, durch Hochwasser. Aber andere Flüsse sind da etwas gnädiger.
Flüsse heißen was dann?
Na, zum Beispiel die Weser oder der Rhein. Und das sind so Flüsse, die in der Konsequenz doch eher schon zu befahren sind, weil der Rhein teilweise ja auch kanalisiert ist in manchen Streckenabschnitten. Und daher ist es so, dass hier, wie gesagt, an der Oder wenig Warenverkehr gibt, also statistisch gesehen eigentlich null. Aber so im Hinterland in Deutschland ist es doch schon einiges, was da noch gefahren werden kann.
Die Oder, es war mal die Idee, die Oder auszubaggern, um sie eben schiffbarer zu machen. Was halten Sie von der Idee?
Naja, das ist, dieses Ausbaggern ist immer so im Volksmund so salopp gesagt. Ein Ausbaggern der Oder an sich bringt gar nichts, weil das Geschiebe bzw. der Sand, der das Flussbett prägt, ja aus den Gebirgen wieder nachkommen würde. Also würde die Oder genauso schnell auch wieder versanden. Der Ausbau der Oder ist da schon der richtigere Begriff dafür. Der Ausbau der Oder würde bedeuten, dass man die Oder kanalisiert in ein, ich will es mal übertreiben, betoniertes Bett bringt und viele, viele Staustufen reinbringt. Das heißt, es würde den Fluss sein ganzes Charisma nehmen, seinen ganzen Charakter nehmen, würde die Umwelt erheblich verändern und belasten und würde letztlich dazu führen, dass zwar Schiffe auf der Oder fahren können, aber letztlich ist es auch so, wenn in den Gebirgen kein Regen da ist und kein Wasser kommt, können ja selbst die Staustufen nichts mehr regulieren, wenn nichts mehr nachläuft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Fluss dann durchgängig befahrbar ist, ist sowieso gen Null, weil zum Beispiel selbst bei Eisgang auf der Oder ja auch nicht gefahren werden kann.
Menschen wie Dirk Triebler, den ich auf seinem Schiff Helmut sprechen konnte, sind mit dem Fluss in besonderer Weise verbunden. Aber das sind auch Fotografen wie Holger Gregor, der am Fluss Oder geboren ist, ein echter Frankfurter. Oder sollte ich ihn doch als Menschen bezeichnen, der ein Grants Hopping zu seinem Lebenswandel ausgewählt hat und das nicht nur aus beruflichen Gründen. Denn als Fotograf ist er gleichzeitig Chronist, Faktenzähler, der durch die Nutzung von Perspektiven nicht selten die Seiten wechseln muss. Wir haben uns heute hier verabredet bei wunderschönem Wetter, um über die Flüsse zu reden. Und ein Spruch fällt mir dazu ein, den meine Tante auch immer aufgesagt hat, es gibt wahrscheinlich auch noch andere. Mosel sah nahe rein, schließen rings den Hunsrück ein. Kennen Sie solche Sprüche auch von der Oder?
Da müsste ich passen, aber ich würde mich jetzt trauen, was zu erfinden. Oder und Rhein, Oder ist mein.
Okay, das ist Lokalpatriotismus, ja?
Ja, ich bin in Frankfurt-Oder geboren, nicht mit Oderwasser getauft, das kam später, die Taufe. Aber ich bin Frankfurter und lebe seitdem hier in dieser Stadt mit kurzen Unterbrechungen, die es dann so aus der beruflichen Entwicklung oder der beruflichen Situation gab.
Da haben wir ein bisschen auch schon was über die biografische Entwicklung erfahren. Wenn Sie Frankfurt-Oder geboren sind, dann haben Sie noch in Anführungsstrichen Ihre alte Heimat in Erinnerung.
Ja, natürlich. Ich bin jetzt 65 Jahre alt, in vielfacher Weise sehr direkt erleben können. Das heißt also nicht bloß die Wiedervereinigung, sondern alle elementaren Ereignisse, die es für uns an der Oder gab. Ich glaube, die wichtigsten Ereignisse sind wahrscheinlich die nicht so dem üblichen Betrachtung entsprechen, sondern es sind so sehr, sehr spezielle Dinge. Woraus auch, darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen, die Oder-Ausstellung begründet ist. Also man ist, wenn man an der Oder so direkt wohnt, Frankfurt-Oder, ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich als Kind an einer Konzerthalle stand, die ist direkt an der Oder. Und rübergeschaut habe, und da wusste ich, es ist ein Nachbarland, wo meine Mama mir gesagt hat, da wird eine andere Sprache gesprochen. Und zu der Zeit, als ich Kind war, mit 6 Jahren, war das ein anderes Land, was wir nicht besuchen konnten. Also das heißt, die Oder war die Grenze und das war ein anderes Land. Und infolge der Ereignisse, die wir dann alle kennengelernt haben, haben wir das andere Land auf unterschiedliche Art und Weise dann schrittweise kennengelernt. Ich weiß nicht, ob wir den Zeitsprung machen wollen, aber für mich gab es ja durch die Nähe zur Oder unter Umständen dann auch die Nähe zu den ganz privat, zur privaten Situation, dass ich eine polnische Familie habe. So die eigentlichen Ereignisse, die haben sich dann so aus der damaligen DDR und dann der Wiedervereinigung ergeben.
So ein bisschen haben Sie mir im Vorgespräch über Ihre Familiensituation etwas erzählt. Ihr Vater war beim Militär. Was später Probleme auch gab für ihre Mutter, die eigentlich ausreisen wollte.
Ja, jetzt machen wir sicherlich einen Zeitsprung, aber ich bin mit 2 Geschwistern in einer Offiziersfamilie aufgewachsen. Der Vater war höherer Offizier mit der Laufbahn später Militär, erst Militärakademie Dresden, später Moskau und dann, als meine Eltern schon getrennt lebten, noch General geworden. Das heißt also, für mich waren einige Dinge vermutlich anders, als sie heute wären. Beispielsweise die Kirche zu besuchen, war seinerzeit in der DDR nicht gewollt. Und ich habe Jugendstunden bekommen, beziehungsweise bin Jungpionier geworden und habe den klassischen Werdegang so eines Kindes aus der Arbeiterfamilie genommen. Das heißt, es gab dann später die Jugendweihe und den typischen Weg, so wie er zu DDR-Zeiten vorgegeben wurde. Also das heißt, ich war auch ein treuer, später der treue DDR-Bürger, der ja, in vielfacher Weise in meiner beruflichen Laufbahn gab es dann die Möglichkeit, mich hier und da zu engagieren. Das habe ich auch alles getan, bis dann bei meiner Mama der Wunsch nach der Trennung der Eltern entstand. Es gab einen polnischen Lebenspartner, wie es das Schicksal an der Oder auch produziert. Die Grenze war nicht mehr geschlossen, das heißt, die Menschen konnten aufeinander zugehen, konnten einander kennenlernen und so hat das Schicksal es gewollt, dass meine Mama nach der Ehe mit dem Offizier dann einen polnischen Partner gefunden hat, der an der polnischen Ostsee übrigens, was vielleicht auch so eine witzige Begebenheit ist, an der polnischen Ostsee in Dreistadt, Danzig, Sopot und Gdynia, wie wir es heute und aus der Geschichte her kennen. Ja, und somit hatten wir dann eine polnische Familie, die hier und da aber auch Besonderheiten mit sich brachte. Das war unterschiedlicher Art. Der polnische Bürger, der durfte dann zu einem Zeitpunkt, nachdem die deutsch-polnische Grenze offen war, also das heißt die Oder war dann kein Grenzfluss mehr, der durfte auch problemlos passiert werden. Man hatte zwar noch Visakontrollen, später dann den visafreien Grenzverkehr, den die heutigen Abkommen ermöglicht haben, aber in der Zwischenzeit war das Reisen möglich und die Ehe entstand. Aber der polnische Staatsbürger durfte dann aus der damaligen DDR seine polnische Familie, die im nicht-sozialistischen Ausland, so nannte man das seinerzeit, lebte und wohnte, nicht mehr ohne gewisse Besonderheiten besuchen. Das heißt, man brauchte eine Reisegenehmigung, die vom damaligen Pass- und Meldewesen erteilt wurde. Also es war nicht mehr für ihn möglich, mit seinem Reisepass, den ein polnischer Staatsbürger zu der Zeit ja schon hatte, hinzureisen, wohin er mochte. Und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass die Hindernisse, die es gab, eine Genehmigung erteilt wurde und auch die Besonderheiten, die sich daraus ergeben haben. Also die haben dann doch, ich glaube, über die Zeit dazu geführt, dass dann auch irgendwann die Situation so doch anstrengend wurde und alles angespannt war, weil die polnische Familie konnte nicht mehr so problemlos besucht werden. Daher ist dann der Wunsch entstanden, die damalige DDR zu verlassen. Also das heißt, meine Mama und ihr polnischer Mann wollten dann aus der DDR ausreisen. Das ist dann auf dem regulären Weg recht kompliziert gewesen, um das alles möglich machen zu können via Ausreiseantrag. Waren dann doch einige Hindernisse zu überwinden. Und da sind bei mir Erkenntnisse entstanden durch unterschiedliche Ereignisse, die mich auch hier und da so stark geprägt haben, dass dann die vorhin erwähnte Treue zum, zuerst zum Pionierhalstuch und zum Pionierausweis, später zur FDJ, der Vertrauensmann im Arbeitsteam, der in der Gewerkschaft organisiert war. Das waren alles Dinge, die man als DDR-Bürger nicht üblich, aber die man dann unter den Voraussetzungen auch ganz gern gemacht haben. Und das Bild hat sich dann, nachdem die Erkenntnisse bei mir reifer wurden, so durch Einblicke, die entstanden sind, da entstand auch eine andere Sicht aufs System.
Jen, 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 kalengela, kati kalengela, saralakata, kagulukala, lakamenye kitululu, kamenye kitululu, vilabo. Jen, 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 kalengela, kati kalengela, saralakata, kagulukala, lakamenye kitululu, kamenye kitululu, vilabo. Jen, 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 kalengela, kati kalengela, saralakata, kagulukala, kamenye kitululu, kamenye kitululu, tilabo. Jen, 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 kalengela, kati kalengela, sabalakata, kagulukalala, kamenye kitululu, kamenye kitululu, tilabo. Jen, 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 kalengela, kati kalengela, sabalakata, kagulukalala, kamenye kitululu, kamenye kitululu, tilabo. Jen, 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 kalengela, kati kalengela, sabalakata, kagulukalala, kamenye kitululu, kamenye kitululu, tilabo. Jen, 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 kalengela, kati kalengela, sabalakata, kagulukalala, kamenye kitululu, kamenye kitululu, tilabo.
Sie sind dann auf Umwegen doch zu Ihrem eigentlich kreativen Anliegen gekommen und wurden Fotograf.
Interessen waren schon lange da, aber der Beruf hat mich erstmal an die Elbe gebracht und die Fotografie kam später ins Leben. Also ich habe eine klassische Berufsausbildung gemacht und dann schrittweise meine Ziele verfolgt. Aber der Eingangswunsch, Architekt zu werden oder Dekorateur, der ging nur indirekt in Erfüllung. Dann auf Umwegen vielleicht die Kreativität durch die Fotografie.
Thema aktuell ist natürlich sehr spannend, wenn wir über Flüsse sprechen. Und gerade in dieser Zeit, also in diesen Tagen, sind viele politische Reden damit verbunden, mehr Kontrollen, mehr Grenzkontrollen durchzuführen. Das ist eigentlich nach 2015 stärker in den Vordergrund gerückt und in der letzten Zeit aber noch wesentlich stärker betont worden. Und hier werden auch von der polnischen Seite aus Grenzkontrollen durchgeführt. Ich möchte aber an etwas anderes erinnern. Es gab politische Entscheidungen. Am 14. Juni 1985 wurde eben auf einem Fluss in der luxemburgischen Kleinstadt Schengen an den Grenzen zu Deutschland und Frankreich vertragsgeschichtlich festgelegt. Die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg unterzeichneten dieses Abkommen, das Schengen-Abkommen, Schengen-Abkommen 1, Schengen-Abkommen 2 am 26. März 1995 in Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Spanien, wo die Ziele des Schengen-1-Abkommens umgesetzt und ausgeweitet. Neben der Abschaffung der Personenkontrolle an den Binnengrenzen wurden sogenannte Ausgleichsmaßnahmen geschaffen, um die innere Sicherheit der Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Also auf dem Fluss der Mosel ist das Schengen-Abkommen mit, also auf einem Schiff, unterzeichnet worden. Und damals hatte man die Vision von einem freien Grenzverkehr. Also Menschen in Europa können ohne Grenzkontrollen Grenzen überschreiten. Was für ein Gefühl haben Sie jetzt, wo diese Grenzen gerade wieder auf der deutschen und polnischen Seite entstanden?
Na, ich glaube, das sind eine Vielzahl von auch doch eher schon stark gemischten Gefühlen. Also wenn wir in Frankfurt-Oder auf diese Grenze schauen, dann reden wir ja nicht selten von einer gemeinsamen Doppelstadt mit unserer Nachbarstadt Słubice und wir als deutsch-polnische Familie sind ja vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, wie Europa an dieser Nahtstelle zusammengewachsen ist, zu dem Zeitpunkt, als Polen in die EU eingetreten ist. Da wurde das nochmal ganz deutlicher. Meine Kinder meinten nicht selten, Papa, dann sind wir ja jetzt sozusagen mit ein Stück europäische Geschichte, lebendige Geschichte, weil wir sind tatsächlich ja als deutsch-polnische Familie ein gutes Stück davon. In der Doppelstadt auch gar keine Ausnahme. Und nun kann man sich sehr schnell und gut vorstellen, dass in einer Doppelstadt, wo die Brücke nicht nur die Verbindung zwischen den beiden Ländern ist, sondern eine Stadt tatsächlich über die Jahre, besonders natürlich nach diesem Abkommen, aber zusammengewachsen sind. Es gibt viele Familien, die haben diese ähnliche Situation, dass deutsch-polnische Ehen entstanden sind, Familien, die Kinder in hiesigen Schulen gehen. Meine Tochter geht ans Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt oder besucht dort den brandenburgischen Schulversuch im Bilingualen, um eben auch die polnische Sprache in Brandenburg und der Region zu etablieren. Also das sind viele Beispiele. Also es geht durch die breiten Bereiche des öffentlichen Lebens, der Kultur, Sport. Man hat gemeinsame Austausche aller Art. Die Wirtschaft tauscht sich aus. Ich glaube, es sind für viele Situationen, wo man über die Jahre fest zusammengewachsen ist.
Fluss leben und über ihn sprechen. Im Gespräch mit Holger Gregor, der als Fotograf das große Fischsterben im Fluss Oder dokumentierte. Seine Arbeit war nicht einfach umzusetzen, erzählt er, weil Bereiche am Fluss hermetisch abgeriegelt waren. Als Chronist des Ereignisses ist aus dieser Arbeit eine Ausstellung entstanden. Die Sendung geht zu Ende, nicht ohne Ihnen zu sagen, wer die Musik heute gespielt hat. O'Connor, No Man's Woman von Oregon, Under the Mountain und George Winton, Goodbye Montana von Edward Grieg, Ich liebe dich, was ja immer schön ist, Lieder ohne Grenzen von der Gruppe Fame Vokal und hier das Lied Dien Dien Dien, ein italienischer Song von Imke McMurtry aus dem italienischen Tarantella Di Figlia Mia. An dieser Stelle darf ich allen Gesprächsteilnehmern danken, dass sie mir zugehört haben und meine Fragen beantwortet haben. Von meiner Reise habe ich viele Eindrücke mitgenommen. Gewässer, Entwicklungskonzepte, Renaturierung, Qualität des Wassers, seine Nutzung als Naherholungsgebiet wie in Cottbus an der Ostsee, aber auch seine Fragilität durch die Umweltverschmutzung. Als ich vor 3 Jahren die Höhe auf 3000 Meter verließ und wieder in Deutschland war, war die Nachricht, dass auf dem Rhein wegen Niedrigwasser die Schifffahrt eingestellt werden musste und das anliegende Kohlekraftwerk nicht mehr auf dem Wasserweg versorgt werden konnte, eine Nachricht. Die Katastrophenmeldung reiht sich aber ein in das Fischsterben an der Oder, das an der deutsch-polnischen Grenze in 2022 an einem der 3 letzten großen Flüsse Europas eine übelriechende Wasserstraße zurückließ. Ein Zusammenwirken von Dürre, Hitze und hohe Salzeinleitung aus polnischen Bergwerken hatte zu dieser Katastrophe geführt und das Wachstum der Algen vorangetrieben. Dieser Sauerstoff wurde dem Wasser entzogen, in dem die Fische lebten und unter todbringenden Bedingungen verendeten. Die zuvor durch Eugelder angestrebte Renaturalisierung auf polnischer Seite offenbarte sich bei näherer Betrachtung als Versuch, die Oder wieder zu einer verkehrstüchtigen Schifffahrtslinie auszubauen. Das bedeutet hingegen den Sündenfall mit dem Probanden Elbe erneut und in ähnlicher Weise zu wiederholen. Ein vorläufiger Gerichtsbeschuss brachte dieses Ansinnen zunächst zum Stoppen. Damit endet diese Sendung, aber nicht die Nachricht, dass das Fischsterben aufgehört hat. An der Ostsee geht es weiter. Sie, verehrte Zuhörer, waren zugeschaltet bei Ihrem Bürgerrundfunkradio Radio Zusa im Elb-Pilgergespräch. Am Mikrofon und durch die Sendung sowie auch verantwortlich für diesen Bürgerrundfunkbeitrag Irene Rosenthal. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder in einem Monat zuschalten und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und vor allen Dingen eine erfolgreiche Woche.